der Movie Break Trashcast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcast. Mein Name ist Kühne und wie immer dabei der liebe Jacko. Hallo Jacko.
Hallihallo.
Und der liebe Carlo. Hi Carlo.
Hallo.
Ja, ich bin mal gespannt. Laut Auswahl der Filme müssen wir uns heute tatsächlich in ein Kriegsgebiet begeben, weil wir uns heute zwei Kriegsfilme rausgesucht haben, die absolute Kassenflops waren, obwohl die Vorzeichen eigentlich auf Erfolg standen. Carlo, wie stehst du generell zum Thema Kriegsfilm? Ist das ein Genre, was dich begeistert oder eher Abneigung oder komplett neutral?
Ja, also ich gebe zu, ich bin Fan schon von dem Genre auf jeden Fall. Es gibt ja sensationelle Kriegsfilme, natürlich gibt es auch ein paar eher welche, die man kritisch beäugen muss. Und es gibt aber auch natürlich Kriegsfilme, die dann eigentlich doch mehr Actionfilme sind und zwar in irgendeinem historischen Krieg spielen, aber dann doch eher mehr die Actionschiene fahren. Aber es ist so der klassische Kriegsfilm, Historienkriegsfilm, Soldat James Ryan, Apocalypse Now, das sind auf jeden Fall so Filme, für die ich mich begeistern kann.
Okay, und weil du es gerade erwähnt hast, diese Kriegsfilme, die mehr Actionfilme eigentlich sind und die nur das Setting ausnutzen, wie stehst du dazu?
Ja, die mag ich auch. Ich meine, Rambo 2, ne? ist ja nutzt das Setting ja auf jeden Fall. Und dann gibt's ja noch die herrlichen, völlig bekloppten italienischen Produktionen, die in Vietnam spielen und so, so wie Gott, weiß ich gar nicht mehr. Mir fällt es einfach gar nicht.
Hätte mich auch gewundert,
wenn du Lenzi Titel und sowas, ne? Diese Schiene. Ne? Das sind, ja, die mag ich auch. Gebe ich auch zu, bin ich Fan, aber die darf man natürlich nicht so ernst nehmen. Oder auch die guten alten Kinski-Klobber da wie der Commander und
Commander.
Ja, oder Roger Moore, die Wildgänse kommen und so. Ne? Also das sind Filme, die gucke ich ganz gern und die nehme ich auch nicht so ernst.
Ich würde dann gerne hier direkt mal reingrätschen, bevor Jacko gleich auch noch was dazu sagen darf. Aber ich glaube, das könnte heute ziemlich kontrovers werden, weil genau diese, ich habe überhaupt nichts gegen Kriegsfilme. Ich finde aber, dass es nur wenig gute gibt. Gut, so ein Apocalypse Now, Platoon, Soldat James Ryan, okay. Womit ich aber ein richtiges Problem habe, und wir werden mal gucken, wie die Filme da heute so drauf passen, ist tatsächlich, ich hasse es, wenn Kriegsfilme als Action-Vehikel genommen werden und das dann auch noch so richtig ernst rüberbringen wollen. Also bei so einem Rambo, was schon fast Comic-esque wirkt, denke ich mir, ja, okay, das gucke ich mir dann auch noch ganz gerne an, weil das für mich irgendwie keinen Bezug zur Realität hat. Aber ich habe ein Problem mit Kriegsfilmen, wenn sie eben die Realität darstellen wollen und sehr, sehr ernst an den ganzen Stoff drangehen und schlussendlich nur Leute mit dicken Maschinengewehren möglichst viele Leute ummähen. Da habe ich Probleme und ist überhaupt nicht meins. Also deswegen, also alleine die Auswahl der Thematik heute hat mir erstmal schon Kopfschmerzen bereitet. Jacko, wie ist es bei dir?
Also ich mag Hotshots 2.
Ja, okay.
Nein, also ja, ich weiß, was du meinst. Kriegsfilm ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Also ich würde halt auch ein Rambo 3 oder einen John Rambo nie als Kriegsfilm bezeichnen. Das ist halt ein Actionfilm, der so ein Kriegssetting mehr oder weniger nimmt. Aber das hat ja mit dem Kriegsfilm meiner Meinung nach nichts zu tun. Genau. Kriegsfilm sollte einfach das Thema nutzen, um wirklich etwas über den Krieg zu erzählen, letzten Endes. Und solche Filme, die da auch gut gemacht sind, also Apocalypse Now wurde hier jetzt mehrfach erwähnt, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Platoon ist fantastisch, Full Metal Jacket ist fantastisch. Im Westen nichts Neues, also das Original aus den 30ern ist fantastisch. Soldat James Ryan mag ich zum Beispiel nicht. Der ist mir dann ein Stück weit sehr arg kitschig patriotisch, obwohl der technisch natürlich exzellent ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber der holt für mich auch dann eher über die Schauwerte seinen Reiz. Finde ich da auch nicht so geil. Ja, und es gibt ja auch mal das berühmte Antikriegsfilm. Ich finde es immer schwierig, was ist ein Antikriegsfilm? Weil sobald ein Film irgendwie Krieg darstellt und gewisse Schauwerte generiert, ist es ja immer die Frage, ist das jetzt schon Antikriegsfilm oder geilt er sich so ein bisschen daran auf? Deswegen Kriegsfilm ist immer ganz, ganz schwierig. Und deswegen finde ich, ist es auch schwierig, einen pietätvollen Kriegsfilm, sage ich mal, zu machen. Und um eins vorneweg zu nehmen, die beiden, die wir jetzt haben, sind jetzt nicht gerade die Musterexemplare dafür.
Ja, also für die, die die Folgenbeschreibung nicht gelesen haben, wir sprechen heute zum einen über Windtalkers mit Nicolas Cage und über Tränen der Sonne mit Bruce Willis. Und ich glaube, wir können auch einfach mal direkt starten, weil ich glaube, dann wird schon klar, was wir an dieser Art von Film mögen beziehungsweise nicht mögen, zumindest von meiner Warte aus, kann ich es daran besser erklären. Chronologisch starten wir mit Windtalkers und da würde ich dich doch einmal bitten, Jacko, die Inhaltsangabe einmal kurz zusammenzufassen.
Mit Vergnügen. Also, es war einmal. Im Pazifikkrieg werden die Marines Joe Enders und Ox Henderson per Geheimbefehl abgestellt, als eine Art Leibwächter für die Funker Ben Yezzy und Charlie Whitehorse zu fungieren. Die beiden Navajos beherrschen einen speziellen Code, der auf keinen Fall in die Hände der Feinde gelangen darf. Die erbitterten Kämpfe um die Insel Saipan schweißen die Männer zusammen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die beiden Beschützer der Codesprecher mit einer furchtbaren Frage konfrontiert werden. Würden sie wirklich bis zum Äußersten gehen, um den Code zu schützen?
Ja. Gedreht 2002. Das war in der finalen Phase von John Woos Amerika-Besuch, sag ich mal. Ich glaube, danach kam nur noch Paycheck. Und dann hat er sich ja erstmal wieder aus Amerika verabschiedet. Hat ein Budget von 115 Millionen bekommen und hat nur 78 Millionen weltweit eingespielt. Und ich glaube, bei den Namen John Woo, Nicolas Cage, wir haben noch Christian Slater im Cast. Ich glaube nicht, dass die Macher damit gerechnet haben, wie dieser Film am Boxoffice abschneidet. Carlo, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Damals zum Kinostart 2002. Es war ja die Zeit, wo ich sage ja, ich rede immer ganz gern von der Kriegsfilm-Trilogie. Das war ja nach dem 11. September. Und es gab ja in der Zeit, was wirklicher Zufall war, weil die Filme ja schon abgedreht waren, es gab ja We Were Soldiers mit Mel Gibson im gleichen Jahr. Und dann auch Black Hawk Down, der eigentlich von 2001 noch ist, weil der in Amerika, glaube ich, im Dezember startete. Aber bei uns hätte der im Frühjahr starten sollen, 2002, und wurde dann verschoben aufgrund des 11. September und lief dann erst im Herbst 2002. Und zwischendrin gab es dann im Sommer eben Windtalkers. Also das ist so für mich die Kriegsfilm-Trilogie nach dem 11. September. Und damals war ja die Diskussion groß, kann denn Hollywood jetzt nach dem 11. September überhaupt noch Kriegsfilme drehen? Ist das noch angebracht? Und die Filme kamen ja dann praktisch direkt danach. Und also wir wissen ja mittlerweile, ja, sie konnten danach noch Kriegsfilme drehen. Alles, was damals zur Debatte stand, hat nie seine Gültigkeit erfahren. Ja, und Windtalkers habe ich dann eben zum Kinostart gesehen, 2002. Und ich meine, ich habe mich natürlich darauf gefreut. Erstens, Nicolas Cage war ja noch eine Hausnummer zu der Zeit. John Woo war ich sowieso großer Fan seiner Filme. Und ja, ein Kriegsfilm mit einer, sag ich mal, interessanten Thematik, mit diesen Navajo-Indianer-Code-Männern im Pazifikkrieg, hatte man so noch nicht gehört, hatte ich geschichtlich auch noch nie davon irgendwas gelesen oder erfahren. Deswegen fand ich das auf jeden Fall schon mal ein Grund, mir den im Kino anzugucken, ja. Ich fand ihn damals auf jeden Fall ziemlich gut, kann ich mich erinnern. Und so viel kann ich vorwegnehmen. Jetzt bei der Sichtung für den Cast, ja, fand ich ihn, also für mich war er auch wieder eigentlich recht sehenswert, aber dazu zu Erklärungen später dann mehr. Ja.
Okay, und wie war es bei dir, Jacko?
Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn aber relativ zeitnah geschaut. Es war auch eine dieser berüchtigten SV-CDs, die damals so kursierten. Heute darf man das ja sagen, ist bestimmt verjährt. Ne? Da hat man die Filme ja illegal umsonst irgendwie geguckt. Und da habe ich Windtalkers gesehen, auch mit Freunden zusammen, glaube ich. Ja, ich war nicht so der größte Nicolas Cage-Fan zum damaligen Zeitpunkt. Inzwischen mag ich ihn ganz gerne, aber damals eher weniger. John Woo, ich kannte damals tatsächlich nur seine US-Filme. Ich habe dann erst später seinen Hongkong-Klassiker gesehen und ich mochte aber sehr Face-Off. Und ja, es ist aber schwierig irgendwie dann sich so einen Kriegsfilm vorzustellen mit Nicolas Cage und John Woo, wenn man dann Face-Off mag, weil was soll einen da erwarten? Also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich den Film fand. Ich glaube, ich fand ihn okay, war aber auf jeden Fall nicht begeistert oder so und habe ihn jetzt für den Cast halt nochmal geguckt. Und wie ich ihn finde, werden wir da ja fahren.
Ja, also mir geht's ja ähnlich. Ich habe ihn damals auch irgendwann so in dieser SVCD-Zeit gesehen und muss sagen, ich glaube, ich fand ihn okay. Ich glaube wirklich, ich fand ihn okay. Aber da war mir das auch noch relativ egal. Da ging es dann um große Explosionen. Es ging eher darum, möglichst viel Blut zu sehen und sowas. Und ja, ist vielleicht nicht die beste Grundlage, um sich einen Kriegsfilm anzugucken. Selber von John Woo hatte ich, glaube ich, bis dato nur Mission Impossible 2 und wahrscheinlich auch den Face-Off gesehen. Also der Name John Woo hat mich da überhaupt nicht ins Kino gezogen. Und Nicolas Cage, ja, gut, The Rock, Con Air fand ich alles gut. Und dementsprechend, ja, es hat mich nicht ins Kino gezogen. Ich habe ihn mir angeguckt und ich glaube, ich fand ihn damals okay. Und so viel kann ich vorwegnehmen. Ich glaube, ich habe mittlerweile einfach dezent andere Probleme mit diesem Film, worauf wir jetzt definitiv mal eingehen sollten. Ich find's erstmal spannend, Carlo, was du gerade sagtest. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Und hier gerade diese Geschichte mit den Codesprechern, mit diesen Navajos, um die es ja geht. Das Drama, was in dem Film aufgemacht wird, dass ja dieser Code nicht in die fremdlichen Hände fallen darf und sowas, das gab's ja nicht. Also es gab niemals die Order, ey, er schießt den Navajo, auf den du aufpassen musst. Sondern ja, die sind dann einfach mitgelaufen und dann war gut. Und da ist schon so das Erste, dass dieser Film eben sehr, sehr versucht, auf die Melodramatik zu gehen, wo ich mir dachte, ja, schon schwierig, gerade wenn man eben dieses Hintergrundwissen hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch irgendwie gestört hat, aber als ich es dann gehört habe, dachte ich, nee.
Also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gehört. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ist das wirklich so gewesen? Also grundsätzlich mit diesem Navajo-Code, dass sie auch so einzelne, sag ich mal, Beschützer hatten, die dann diese Zwei-Mann-Teams gebildet haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder ob das auch so ein bisschen sehr Hollywood ist. Ich fand immer die Idee grundsätzlich spannend, das mal zu thematisieren, wenn es denn so gewesen ist, ne? Ja, aber wie du schon sagst, der Film ist da natürlich sehr pathetisch, nutzt das für seine dramaturgischen Zwecke und generell werden hier sehr emotionale Knöpfe gedrückt, die meiner Meinung nach aber auch nicht funktionieren. Größtenteils.
Also die Navajo-Indianer, die haben ja schon auf jeden Fall eine gewisse Rolle gespielt, so wie ich.
Ja, ja, ne? Klar.
Aber klar, wie ihr ja schon sagt, jetzt das natürlich aus Hollywood-Gründen natürlich alles ein wenig dramatischer ins Drehbuch verankert worden. Und ja, da ist auch schon der erste Ansatz. Bei Windtalkers, wir wissen ja mittlerweile, John Woo legt ja in seinen Filmen oder in seinen Geschichten, die er erzählt, ja immer sehr viel Wert auf Männerfreundschaften. Und ich denke auch, dass das hier so einen gewissen Aspekt erfüllen sollte, eben Männerfreundschaft. Die können sich am Anfang erst wieder alle nicht wirklich hundertprozentig ausstehen, haben Vorurteile und dann im Laufe dieses ganzen Kriegsgeschehens schweißen sie ihre männlichen Freundschaften dann eng zusammen. Das sind ja sämtliche Leute in der Truppe. Und dann wird das Ganze natürlich dramatischer. Und das ist ja so ein klassisches John Woo-Element, diese Männerfreundschaft. Und die dann stattfindet vor der Kulisse dieses Pazifikkriegs. Und ja, gut, das ist sowas, ja, weiß ich John Woo-Film, dann rechne ich damit, dass ich ja, eben gut, diese Dramatik
da bekomme. Die Männerfreundschaft ist eine Sache, ja. Aber die toxische Männlichkeit, die da an den Tag gelegt wird, die habe ich, also ich glaube, ich habe schon in den ersten 5 Minuten kotzen können. Als, also erstmal dieses Startsetting, dieser, wenn die die ganze Brigade da um Nicolas Cage herum, wenn die da dezimiert werden und sowas. Ich fand zwar, das Setting sah aus wie in einem Studio gedreht, aber das war natürlich schon erstmal ganz gut. So, da passierte viel, da kam vieles, mit dem du nicht gerechnet hast, und plötzlich ist fast das ganze Bataillon da tot. Aber wenn dann solche Sätze fallen wie, wir haben einen Auftrag und wir müssen die Stellung halten. Ja, aber wir haben keine Patronen mehr. Das ist egal, Soldat. Und steh auf, Marine. Und der hat einfach schon 17 Kugeln in seinem Körper. Da denke ich mir, oh, das ist mir ein bisschen zu sehr amerikanisch, dieses America fuck yeah.
Ja.
Ja. Da ging es schon los. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. So diese ganzen pathetischen Sprüche, die Cage in einer Tour dort raushaut und ständig immer, ja, wir müssen unser Ziel erfüllen. Boah, nee, bin ich raus. Bin ich der einzige Jacko, dem es da so geht? Oder?
Natürlich nicht. Aber es ist ja auch so over the top schon wieder. Also gleich am Anfang, da ist Nicolas Cage ja einerseits wieder in seinem Element, der darf da richtig grimassieren und rumschreien und in den Armen rumfuchteln. Das ist halt Nicolas Cage, aber es ist in dem Fall wirklich nicht unterhaltsam. Aber wie du sagst, es ist genau das, was mich an so Kriegsfilmen halt auch immer massiv stört. Und es ist ja auch in der Folge, der lernt ja auch nichts daraus. Also er ist ja dann quasi verletzt, invalide, darf eigentlich nicht mehr an die Front, weil er nichts mehr hört, aber schummelt sich mehr oder weniger rein, um wieder kämpfen zu können. Und warum? Ja, wir erfahren es nicht, weil er scheinbar Krieg so wichtig und geil findet, dass sein eigenes Leben völlig uninteressant ist. Hauptsache, ich darf wieder raus und Krieg spielen. So, wird auch nicht weiter erklärt. Das ist einfach so. Ist ein guter Amerikaner. Jawohl, ab dafür.
Ja.
Aber das ist halt so,
das, aber
wie das so dargestellt wird.
Ja, sprech aus.
Nee, alles gut. Ja,
nee, was ich da einwerfen kann, ist auf jeden Fall, ich kenne tatsächlich, also jetzt bringe ich mal was Privates ein. Ich kenne zwei Nicolas Leute Cage. Aus dem engeren Freundeskreis. Schade. Na? Hm? Die sind ziemlich gern Berufssoldaten gewesen, auch stellenweise, mittlerweile nicht mehr, machen jetzt was anders. Die reden heute noch von ihren Einsätzen in gewissen Kriegsgebieten, wo auch die deutsche Bundeswehr zugange war, so drüber, wie stellenweise du manche Sätze auch in Windtalkers hörst von Amerikanern. Die sind mit Haut und Haar, obwohl sie schon länger nicht mehr im Dienst sind, immer noch Soldat. Das ist für die so gewisses, ja, gehört zum Leben dazu. Die haben da so eine Einstellung dazu. Die leben das einfach. Wahrscheinlich bis ans Ende aller Tage. Und deswegen habe ich auch noch mal zu Kriegsfilmen noch mal eine ganz andere Sichtweise aufgebaut, seit ich diese Leute kenne, im privaten Umfeld, dass das gar nicht so weit hergeholt ist, stellenweise bei manchen offensichtlich. Manche, die würden sich echt, glaube ich, wirklich in jeden Flammenwerfer reinschmeißen. Also,
du, ja? Das mag ja sein, dass es sowas gibt, das will ich ja gar nicht bestreiten. Die Frage ist ja immer, wie stelle ich das dar? Also hinterfrage ich das vielleicht in einer gewissen Weise oder idealisiere ich das noch? Und hier ist es ja wirklich vollkommen idealisiert. Also es wird ja so getan, als wäre nur das richtig und das ist vollkommen in Ordnung und that's the way you do. Also nicht irgendwie zu fragen, okay, es gibt solche Menschen und warum vielleicht machen die das? Oder solche kritischen Töne gibt es ja überhaupt nicht. Aber, um mal gleich reinzukitschen, dafür ist Windtalkers einfach vornherein der falsche Film. Ich glaube, das ist niemals das Anliegen dieses Films.
Ja, genau. Und das ist jetzt genau dieser Fall. Wenn ich über einen Kriegsfilm spreche, ich meine, guck den Full Metal Jacket an, wo am Anfang bei der Grundausbildung auch alle genau diese Sprüche und ja, ich will dahin. Und aber plötzlich sind die in diesem Gebiet oder schon in der Grundausbildung und sagen einfach, nee, das ist scheiße. So, mir muss als Zuschauer von einem Kriegsfilm klargemacht werden, das ist nicht cool, was mir hier passiert.
Ja, also noch nicht mal das, es gibt ja vielleicht einzelne Figuren, die kannst du so durchziehen durch den Film, die immer noch denken, Krieg ist geil. Aber wie gesagt, du musst dir auch die andere Seite zeigen, ne?
Ja, also, und das habe ich hier eben erstmal gar nicht, weil irgendwie Nicolas Cage auch ja in diesem, ja gut, Spoiler, wenn er zum Schluss stirbt, hat er ja nichts gelernt. Also er sagt ja immer noch, nee, das ist das Beste, was mir passieren konnte.
Genau.
Und ich glaube, da beginnen einfach meine Problemchen. Und Carlo, ich glaube dir sogar, dass es Leute gibt, die so sind. Und ich finde es aber eben dann schwierig, das in eine Story reinzuweben. Und jetzt kommen wir zum nächsten ganz, ganz großen Nachteil in meinen Augen von Windtalkers. Also der Film ist nur dafür da, um Nicolas Cage zu zeigen, wie der mit irgendeinem Sturmgewehr irgendwo hingeht und möglichst viele abballert. Und das ist cool. So, er hat ja scheinbar Kriegstraumata und dreht deswegen am Rad, aber so wie, ich weiß nicht, ob es Cage nicht rüberbringen kann, weil Cage wieder Cage-Things macht oder so. Aber am Ende stellt er sich da hin und boah, ja, da brennt einer und da baller ich nochmal rein. Und oh, das geht mir so tierisch auf den Sack und hat mich so aufgeregt beim Gucken.
Da muss ich ihn aber, glaube ich, ein bisschen in Schutz nehmen. Also Nicolas Cage ist halt Nicolas Cage. Der wütet halt rum, wenn du ihm die Chance gibst. Und wenn du ihn nicht an die Leine legst, dann dreht er halt auf. Völlig okay, das ist ja naturell. Aber der Film bietet es halt ja auch überhaupt nicht an. Also Nicolas Cage kann ja ein wirklich guter Schauspieler sein. Das kann der durchaus. Aber wenn du nicht den Raum dafür kommst, das Drehbuch bietet ihm nie eine Chance, irgendwie wirklich eine wirklich gute schauspielerische Leistung dazu bieten oder irgendwie Charaktertiefe zu zeigen, dann ist er halt der Suppenkasper vom Dienst. Immerhin, da bist du nicht langweilig, völlig, also selbst schuld, würde ich sagen, nicht Nicolas Cage, das liegt am Film. Und also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist wie ein Videospiel, das ist wie Call of Duty irgendwie Mission Saipan oder so. Ne? Das ist, da gibt's zwar zwischendurch immer mal so Szenen, in denen mal nichts explodiert oder weggeschossen wird, wo so versucht wird, so eine Ich will es gar nicht mal Charakterentwicklung nennen, aber wo so ein bisschen das Zwischenmenschliche versucht wird aufzubauen und das funktioniert nur, weil es ist stinklangweilig, es interessiert keinen Menschen und man wartet immer nur darauf, bis wieder irgendwer Sturmgewehr rausholt und dann da die Scheiße durch den Ventilator fliegt, um es mal so zu formulieren. Das ist ein reiner Actionhobel. Nichts anderes. Alles andere ist einfach nur Fassade. Und da hat man halt mit John Woo natürlich einen Regisseur, der kann das. Also wenn einer Action kann, dann der. Aber will ich sowas in einem Kriegsfilm sehen? Also ich hatte echt schon fast Bedenken, dass wir eine Dauer-Slow-Motion haben und am Ende fliegen noch weiße Tauben hoch. Ne? Dass du so ein Heroic-Bloodsheet irgendwie hast, dann wär's ja wirklich fatal. So schlimm ist es nicht. Trotzdem ist es eine reine Action-Achterbahnfahrt.
Ja, die Zeitlupen fehlen.
Naja, Gott sei Dank kommen die nicht, weil dann müsste ich den Film wirklich sagen, also du hast das ja komplett nicht verstanden, was du hier erzählen willst oder versuchst. Also das dann noch so über zu ästhetisieren und wirklich so als geilen Actionfilm darzustellen, das wäre ja noch ganz schlimm, aber letzten Endes, auch wenn er das nicht ganz so krass ästhetisiert wie in anderen John Woo-Filmen, ist es natürlich trotzdem reiner Actionfilm und nichts weiter.
Ja. Aber würdest du denn sagen, Carlo, dass eben gerade eben dieses, du hast ja gesagt, dass du per se, und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, überhaupt gar nichts dagegen hast, wenn auch so ein Kriegsfilm als Action-Vehikel genommen wird. Du bist ja, glaube ich, noch von uns dreien derjenige, dem Film am positivsten gegenüber gestimmt ist. Siehst du das denn ähnlich? Also ist es für dich eigentlich eher ein Kriegsfilm im Action-Setting? Jetzt habe ich den Satz verloren, weil ich glaube, ich wollte eigentlich sagen, Actionfilm im Kriegssetting.
Ja, also wenn, wie Chaco ja natürlich auch schon sagt, das Windtalkers ist eigentlich, ja, ist nicht nur eigentlich, es ist ein Actionfilm mit dem Setting des Pazifikkriegs, wo halt wirklich nonstop, kannst du ja fast sagen, geballert wird. Der will zwar dieses historische Element irgendwo einbringen mit den Code-Indianern, aber das spielt in dem Sinne keine so massive Rolle. Eigentlich geht es dann wirklich wie in so vielen John Woo-Filmen eben um Männerfreundschaften, die da irgendwie wieder aus diesen Situationen rauskommen müssen, zusammen. Und es geht natürlich um Gewaltexzesse und ja, ordentlich viel Patronenhülsen. Ne? wie es halt ja, John Woo ist. Und es ist jetzt 2002, war ich natürlich noch mal jünger, da fand ich's, da habe ich den Film ja auch ganz anders gesehen und war natürlich mehr auf die Action bedacht. Jetzt zerlege ich den natürlich auch mehr in seine Bestandteile mittlerweile, wenn ich den sichte. Ich gucke den nicht einfach nur aus reiner Schauwertfreude, obwohl er dann natürlich reichlich bietet, aber halt eben nur bei den Action-Elementen und bei seinen Gewaltausbrüchen. Ja, die Substanz, die jetzt ein Full Metal Jacket an den Tag legt oder Apocalypse Now oder Platoon, ja, davon ist der weit entfernt natürlich. Ja, der ist einfach ab durch die Mitte in seinen 130
vielleicht,
Minuten.
Vielleicht ist das ein ganz guter Ansatzpunkt, weil lass uns doch mal ein bisschen über die Action-Set-Pieces beziehungsweise die Action in dem Film sprechen. Und ich habe bisher viel Negatives gesagt und ich habe auch noch so zwei, drei Punkte, die ich auch richtig kacke fand. Aber ich finde, das Einzige, was den Film eben nicht zu der absoluten Obergrütze macht, sind tatsächlich die Bilder, die dir geboten werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob John Woo der Einzige ist, der es so gemacht oder machen hätte können, aber ich gebe zu, das sieht schon verdammt geil aus. So diese Kamerafahrten, diese großen Sets, beziehungsweise großen Set-Pieces, reichlich, wo du eben Massensequenzen hast und so. Also da muss ich zugeben, da hat er mich ein bisschen gehabt. Wie ging's dir da, Jacko?
Schwierig. Ja, natürlich sehen diese Action-Szenen gut aus. John Woo ist ein fantastischer Action-Film-Regisseur. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde, es beißt sich halt extrem mit der Art und Weise, was der Film, sag ich mal, vorgaukelt zu sein. Weil er ja im Prinzip ein Kriegsfilm sein möchte, der eine, in Anführungsstrichen, wichtige Geschichte erzählt oder ein wichtiges historisches Ereignis, was immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde. Ne? Und so in dem Vordergrund diese vergessenen Helden der Navajos zu ehren. Also sorry, das ist das passt da für mich nicht rein. Wenn das jetzt ein wirklich reiner Actionfilm wäre, der von vornherein sagt, so Leute, da gibt's keine Story, wir schmeißen Nicolas Cage einfach hier im Dschungel raus und der mäht da durch, so wie in Rambo 3 von mir aus. Und das ist halt dann mit krassen Action-Szenen garniert. Damit kann ich eher leben. So, das finde ich dann irgendwie passender. Hier finde ich es relativ unpassend, sagen wir es mal so. Ja, das sieht schon ganz gut aus, alles klar. Aber ich kann mich dafür auch in diesem Kontext wirklich nicht begeistern. Das soll gar nicht so moralisch klingen, aber es zündet auch für mich dann einfach nicht so. Mein anderer Vergleich, den Carlo von Black Hawk Down zum Beispiel, der ist auch ein bisschen fragwürdig, wenn man den so guckt, was der da so erzählt. Aber ich finde zum Beispiel die Action bei dem viel dringlicher und nicht so wie hier ist das ist so ein bisschen so ein Kirmes-Effekt, weißt du, was ich meine? Also so ein ja, ich will nicht sagen Rummelplatz, aber das hat ich ja schon wie so ein Videospiel. Und bei einem Black Hawk Down wirkt das für mich dann noch realistischer, dringlicher. Irgendwie, das nimmt mich dann mehr mit. Und hier ist es wirklich so Schießbude.
Ja.
Und da bin ich dann komplett raus in dem Zusammenhang.
Das ist tatsächlich so. Windtalkers ist mehr Schießbude als Black Hawk Down. Black Hawk Down ist natürlich doch in dem Überlebenskampf der US-Soldaten, denke ich, ganz gut dargestellt. Also die waren ja unter Dauerfeuer da drinnen offensichtlich. Ja, ja. Und es ist ja dann auch wirklich ein Rauskommen. Da geht es ja wirklich darum, dass die da wieder rauskommen.
Da funktioniert das in dem Kontext für mich mehr. Also der Film ist auch fragwürdig, was andere Dinge angeht. Aber da funktioniert für mich die Action-Szene deutlich besser.
Ja gut, Black Hawk Down, der spiegelt natürlich, der will sich erklären, dass das alles so korrekt war, dass die Amerikaner natürlich da wieder eingegriffen haben. Aber das ist
richtig.
Jetzt Black Hawk Down.
Anderes Thema auch jetzt, klar. Ja. Ich wollte das nur mal vergleichen.
Windhoggers, ja, der zelebriert. Und ich finde es ja interessant, dass John Woo das dann auch so umsetzt. Wobei er ja, glaube ich, doch sehr viel Freiheiten stellenweise hatte bei Windhoggers, wie ich so nachrecherchieren konnte, dass er diesen Patriotismus der Amerikaner, vor allem was er den Zweiten Weltkrieg noch anbelangt, so zelebriert. Also, dass die da auch in dem Pazifikkrieg die Sau rauslassen konnten, wie sie wollten, ne? Und die Weltmacht da praktisch wirklich darstellen. ne, also Windhawkers ist ja da in keinster Weise in der Hinsicht kritisch, wenn es da gegen die Japaner oder was geht. Wo sie kritisch sind bei Windhawkers, aber das ist dann wieder darauf zurückzuführen, dass ja dann eben wieder Männerfreundschaften entstehen. Der Rassismus, der gegen die Indianer stellenweise in der Truppe stattfindet anfänglich, was sich ja dann alles in Freundschaften dann umformt, ja. Da,
ja, weißt du, aber das ist,
da sind sie dann wieder, ne? Da versuchen sie es dann eher wieder wenig zu beleuchten und wieso, weshalb, warum. Aber die Japaner sind natürlich in Windhawkers, keine Frage, absolutes Kanonenfutter. Ja.
Ja, das ist halt wieder dieser Hollywood-Rassismus, aber wo du am Ende dann alle wieder was draus gelernt haben. Das ist so wie Green Book oder so, weißt du? Am Anfang mögen sie sich nicht, weil der hat eine andere Hautfarbe, eine andere Kultur. Und am Ende merken sie, ach, wir sind doch alle gleich und ganz dicke Freunde. Das ist auch wieder diese schmierige Moral von der Geschichte, die mir auch da tierisch auf den Sack geht. Das ist auch so typisch Hollywood dann, ne? Ja. Gerade in so einem Film.
Die haben zumal gerade eben, ich glaube, das spiegelt ein weiteres Problem für mich wieder. Was ihr eben sagtet, es ist so klischeebehaftet. So, es musste ja genauso kommen, wie es kommt, ne? So, der eine, der macht da, der findet seinen Navajo-Partner erst ein bisschen blöd, aber schlussendlich rettet er ihm das Leben und dann sind sie dickste Freunde. Und das ist so ganz, ganz viele Dinge, die in Windhawkers passieren, wirken so ein bisschen wie aus so einem Abreißkalender.
Ja, so, genau, ja, so ist es.
So, da gibt's auch so viele Todesszenen, die ich nicht mal komisch fand oder überraschend fand, weil man muss schon sagen, viele vom Hauptcast sterben an dir auch ganz plötzlich weg. Aber es ist nicht überraschend, weil sie genau das tun, was sie in zigtausend anderen Drehbüchern auch schon getan haben. So, natürlich wird der jemanden retten möchte, natürlich wird der weggesprengt, weil er was Gutes getan hat. Und natürlich wird der eigentlich seiner Freundin schreibt, natürlich wird der erschossen.
Ja, das ist immer ein ganz großer Fehler im Kriegsfilm. Schreibe niemals deiner
Schreibe
Frau.
Niemandem da, hilft keinem. So, dann überlebst du im Kriegsfilm.
Niemals, ja.
Und das finde ich eben ähnlich wie diesen Rassismus-Part. Ich finde, das Problem ist eben, das ist so klischeebehaftet, wobei ich zugeben muss, dass alleine diese Klischees für mich sogar noch dazu geführt haben, dass ich noch eher sagen kann, ja, okay, ich befinde mich einfach in einem billigen Actionreißer und befinde mich eben nicht in einem ernstzunehmenden Kriegsfilm, was ihn für mich so ein bisschen rettet.
Aber das soll ja nicht so sein. Das soll genau das Gegenteil sein.
Nee, natürlich soll das nicht so sein.
Und das Schlimme finde ich ja, am Ende wird dann wieder so, werden die Navajos dann ja als die eigentlichen Helden des Krieges hingestellt, mehr oder weniger die, ohne die es nicht gegangen wäre. So, was ist in der Realität passiert? Die sind trotzdem in irgendeinem Reservat versauert. Ne? Kein Mensch hat sich die hinterher um die Leute geschert. Ne? Aber in dem Film, der endet ja quasi so, als wäre das jetzt viel für die Völkerverständigung, hätte man da getan. Ja, ein Scheißdreck ist passiert. Das verrät der Film natürlich nicht.
Ja gut, wenn Nicolas Cage sich für jemanden opfert, dann hast du natürlich hier Völkerverständigung. Also klar. Also klar.
Mehr Völkerverständigung geht nicht. Das ist ja wie auf Rocky 4 Niveau bald schon. Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, es ist natürlich, Windhawkers erfüllt sämtliche Klischees. Also der Soundtrack, der drängt sich dir ja auch massivst auf, also von James Horner. Das ist ja.
Darauf habe ich gewartet.
Ja, ja. Carlo ja. Der Score gibt dir da die volle Dröhnung. Der Dress, der ist, den kannst du gar nicht überhören.
Ich habe mir diesmal sogar echt notiert. Diesmal habe ich es mir echt notiert. James Horner. Gleich als meine erste Notiz hier ist James Horner, aber das hörst du auch gleich. Ja,
die Dramatik.
Ich notiere mir das gar nicht mehr, weil ich weiß, dass Carlos anfangen wird.
Die Dramatik, die da reingepeitscht wird, das ist wirklich mit Pauken und Trompeten und Geige und weiß was ich alles.
Mit Ansage.
Versucht auch wahrscheinlich stellenweise auf die Tränendrüse zu drücken irgendwo. Also, aber es ist dann sage ich mir wieder, naja, gut, das ist tatsächlich dann doch noch irgendwo klassisches Hollywood-Kino, das du in dem Sinne so wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr bekommen würdest im Kino. Also ich denke, Windhawkers würde nicht mehr im Kino laufen heutzutage.
Weiß ich nicht, weil gerade bei Kriegsfilmen, da neigen die Amis ja schon dazu, ne? Ist leider so, aber es gibt ja nicht so viele Kriegsfilme im Vergleich.
Ja. Er ist handwerklich, aber das könnt ihr auch nicht widerspringen. Handwerklich ist er ja trotzdem wirklich top gemacht auch, ne? Also, du hast da.
Das bestreite ich auch gar nicht.
Ja, nein. Ja, ja. Also, das, wie gesagt, das rettet den Film einfach ein bisschen, ne?
Mhm. Aber ich kann natürlich sämtliche Kritikpunkte da verstehen, die er anbringt. Ich habe da glaube ich nie ein Problem damit gehabt. Ich habe das immer, für mich war, ich habe mir dann immer gesagt, ja, das sind ja doch dann Filme, ne? Also ich habe dann, wenn ich gemerkt habe, ich konnte die 2 Stunden, ohne auf die Uhr zu schauen, immer überbrücken bei Kriegsfilmen, dann habe ich gewusst, irgendwo haben sie mich doch dann mitgenommen auf irgendeine Tour, die mich ja bei der Stange gehalten hat, ne? Also, und das hat Windtalkers definitiv auch. Und ich sehe ihn ja mittlerweile doch mehr als Action-Kriegsfilm, der eine interessante Thematik aufgreifen wollte, aber natürlich da letztlich daran scheitert, weil er sich ja eigentlich null dafür interessiert.
Ja, gut, genau das ist es ja auch. Also was ich dem Film, also wo ich sage, der ist vielleicht nicht der Bodensatz irgendwo, weil er zumindest mir keine Ideologie einhämmern will. Ich finde, es gibt noch ein paar andere Kriegsfilme, auch sehr groß und Kaliber, die finde ich ganz, ganz schrecklich, weil die mir auch noch erzählen wollen, das, was ich dir zeige oder dieses Weltbild, was ich zeige, genau, nur das ist richtig. Und ganz schlimmes Beispiel ist zum Beispiel American Sniper. Das finde ich absolut ekelhafter Film, der mit Oscars zugeschissen wurde. Gut, ich glaube nur für die technischen Kategorien. Aber das war ja der große Hit von Clint Eastwood. Und da habe ich echt gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was will mir denn dieser Film gerade erzählen? Ne? Und das macht ja Windtalkers nicht. Der ist einfach plump, der ist strunzdumm, der interessiert sich nicht wirklich, wie du schon sagst, für seine Figuren. Der bietet dir einfach Action am Fließband. Das ist total unpassend und möchte ich so nicht sehen. Aber das ist nicht so eine Kotzkrücke wie American Sniper oder auch wie Hacksaw Ridge oder sowas. Das sind wirklich Filme, die halte ich teilweise sogar schon für gefährlich. American Sniper auf jeden Fall.
Ja, aber wie ich gerade sagte, ich glaube tatsächlich noch, dafür ist Windtalkers noch zu sehr Film. So,
ja, das
so,
ist du Film. Weißt
einfach in einer, ja. Also, die versuchen ja alles, um das eben wie so einen typischen Hollywood-Film aussehen zu lassen. Da gibt's ja auch noch diese angedeutete Liebesstory, die ziemlich fragwürdig ist in meinen Augen. Aber schlussendlich denke ich immer noch, ja, okay, es ist ein Film. Und bei American Sniper gebe ich dir recht, dass es, also da sind manche Aussagen und manche Aktionen so dermaßen fragwürdig. Also ich habe mich geekelt.
Ja, also bei dem Film war ich schockiert teilweise, was der mir erzählt. Da wird ja erzählt, ja, also es wird so getan, oh Mann, der arme Mann ist traumatisiert, weil er musste ja jetzt ein Kind erschießen. Aber
geht direkt wieder hin.
Und er rechtfertigt das ja auch. Ja, das ist total scheiße, dass du das Kind erschießen musst. Ich verstehe auch, dass das total schlimm für dich ist. Aber das war richtig. Das war richtig. Es war für die gute Sache. Und ich denke, was? Das erzählt dir der Film? Also heuchelt dir erst vor, ich verstehe total, dass du traumatisiert bist. Aber letzten Endes hast du gut gemacht, Junge. Ach, furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Und das schmiert dir so hintenrum aufs Brot. Ne, damit die dümmste Amme auch nicht versteht und hinterher noch jubelt, finde ich ganz, ganz schrecklich.
Ja, fühle ich.
Ja, gut, anderes Thema schon wieder. Ich schweife ab, aber es muss jetzt mal sein.
Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, aber da, Carlo, da sagtest du, da gibt auf jeden Fall der Director's Cut ein bisschen mehr her. Ich habe, wie ich gerade erwähnt habe, schon diese Liebesstory sehr fragwürdig irgendwie ins Auge gefasst. Weil Nicolas Cage sagt, ich komme aus dem Krieg und ich bin nur noch ein halber Mann, weil ich nichts höre. Und dann sagt diese Krankenschwester Rita, ja gut, wenn du wieder in den Krieg willst, dann schleuse ich dich durch diesen Test, damit du wieder an die Front darfst. Und dann schreibt sie ihm noch ein paar Briefe, die er nicht beantwortet. Und dann war es das für mich. Und ich finde es irgendwie total nervig und so reingeworfen. Aber Carlo, in der im Director's Cut passiert da, glaube ich, ein bisschen mehr, oder?
Ja,
es ist dann nachvollziehbarer.
Es gibt noch eine Erweiterung am Strand bei dieser Feier, bevor sie alle in den Einsatz transportiert werden, wo er mit ihr am Strand in einem Auto sitzt und sie ein längeres Gespräch führen. Da merkst du dann in dieser Szene schon, ja, er würde gerne schon jemanden kennenlernen oder an seiner Seite haben, aber irgendwie ist er da auch nicht mehr fähig dazu, so wirklich.
Ah, okay. Ah, da gibt es sogar noch Charakterzeichen. Ja, ich fasse
ja
nicht.
Ja, ja.
Hoppala. Mensch.
Genau. Und also da merkst du doch, dass zwischen den beiden was ist. Aber er das dann auch nicht mehr erwidern kann. Und was hat dann, was man ja dann sieht, wenn er dann die Briefe nicht beantwortet.
Vermutlich. Ah, okay, dann macht das ja tatsächlich noch halbwegs Sinn.
Ja, ja, das fehlt halt tatsächlich. Das ist, sag ich mal, eine Sequenz, die hätten sie ruhig zum besseren Verständnis der ganzen Beziehung drin lassen sollen. Aber gut, ist jetzt, ja.
Ja, aber um fair zu bleiben, diese ganze Liebesgeschichte hat mich auch null interessiert. Also ja, von daher, so relevant wäre es für mich auch nicht gewesen.
Ja. Aber glaubt ihr denn, dass der Film eigentlich nur gefloppt ist, weil er so kurz nach dem 11. September veröffentlicht worden ist? Also ich komme jetzt auf die Frage, weil ich, obwohl ich den Film jetzt nicht wirklich mag, verstehe ich nicht, dass das so eine Box-Office-Bombe geworden ist. Also wie gesagt, mit 78 Millionen bei einem, wenn man ohne Marketing und alles spricht von 115 Millionen, ich weiß nicht, ob der Film das so verdient hätte, beziehungsweise ob das normalerweise so eingetroffen wäre. Wie seht ihr das Ganze?
Ganz klar, nein. Ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt. Weil dafür ist das thematisch auch einfach komplett weit weg vom 11. September. Ja, Krieg im weitesten Sinne natürlich, aber das hat ja mit diesem, mit den aktuellen Zuständen und dem, was darauf passiert, das hat ja gar nichts zu tun. Also ja. Von daher glaube ich das nicht. Und der Film ist einfach auch kein realistischer Kriegsfilm. Ich glaube, das hat jeder gecheckt, der dann Trailer gesehen hat und so. Das ist, also auch bei dem Namen John Woo, da würde ich ja niemals auf die Idee kommen, dass das jetzt ein wirklich stark faktengetreuer, realistischer Kriegsfilm ist. Das ist eine ganz andere Baustelle. Das muss damals auch den meisten Leuten klar gewesen sein.
Wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf. Ich bin mir nicht sicher. Also Black Hawk Down war ja mit Sicherheit ein Hit. Das kann ich so aus dem Gedächtnis noch abrufen.
Ich meine auch, der lief, glaube ich, ganz gut.
Der lief weltweit ganz gut. Wir waren Helden, also We Were Soldiers, weiß ich jetzt nicht, wie der lief insgesamt. Ja gut, und dann gab es halt noch Windtalkers. Und
ja gut, ja, stimmt. Also ich vergesse mal, dass die beiden auch im gleichen Jahr kamen. Vielleicht war auch einfach genug Kriegsfilm, ne?
Ja, es ist ja doch mehr, die Kriegsfilme laufen ja am besten in Amerika, das ist ja logisch. Jetzt in Europa sind ja solche amerikanischen Kriegsfilme eh immer weniger ihr Geld wert, sage ich mal. Vielleicht war es auch schon zu dem Zeitpunkt so ein Zeichen, dass John Woo jetzt unbedingt ein Kasernenmagnet ist und ja, Nicolas Cage war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch recht erfolgreich.
Ja, da war aber auch schon so ein Downswing bei Nicolas Cage, glaube ich.
So langsam.
Der hatte noch relativ große Produktionen, aber die haben nicht mehr so viel Kohle reingespielt, glaube ich. Mhm. Mit einzelnen Ausnahmen. Da ging es schon so ein bisschen runter.
Ja, also so 2007 ist dann komplett geknickt.
Ja, ne? Aber so, ja. Er war ja eigentlich so der richtige Kassenmagnet eigentlich in den späten 90ern. Ne? Ja. Und das war ja auch dann die Zeit mit Face-Off. Da ging ja John Woo auch kurzzeitig in den USA durch die Decke und haben gesagt, ach, krasser Typ. Mission Impossible 2 war dann auch schon ziemliche Scheiße. So, und das, den Knick hat man dann auch gemerkt. Ne?
Wobei der natürlich noch ordentlich Kohle gemacht hat, ne? Mission Impossible 2.
Ja, aber da haben sie vielleicht wahrscheinlich viele geärgert, warum sie da ein Kinoticket gelöst haben. Also ich habe den Film letztes Jahr noch mal gesehen, habe mir auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja.
Okay, das ist gut zu wissen. Ich wollte den nämlich auch noch mal gucken. Ja, und habe mir gedacht, dass er vielleicht einfach zu früh war, dass ich jetzt daran irgendwie da was anderes erkenne oder so. Aber dann lasse ich das vielleicht mal lieber.
Den finde ich besser als Windtalkers, knapp. Aber einfach nur, aber weil der ist ja so doof, den kannst du da wirklich gar nicht ernst nehmen, der nimmt sich ja auch nicht ernst. Weil das ist einfach komplette überstilisierte Vollscheiße. Aber halt so super edel, Big Budget, super Trash, ne?
Naja, man kann sich, ich mochte den ja auch immer, aber er ist jetzt, wenn man die ganze Reihe mal betrachtet, kurzer Ausflug zu Mission Impossible, ist er ein absoluter Stiefbruder in der ganzen Konstellation.
Boah. Nicht nur Stiefbruder, das ist so das bucklige Kind, was bei den Kellertreppe runtergefallen ist. das zeigt man halt nicht mehr so gern.
Na gut, ja.
Habt ihr denn noch ein kurzes Fazit zu Windtalkers?
Nein, doch, Carlo, fang mal an.
Ja, ich fange an. Also, nachdem ich mich ja jetzt an so gewissen Sachen bei amerikanischen Kriegsfilmen eh nicht groß störe, ich finde nach wie vor in seiner ganzen Machart sehenswert und ich finde auch, wenn man so mal seine besten Hongkong Actionfilme hernimmt von John Woo, ist Windhoggers von der Essenz her da am nächsten dran bei seinen Hollywood-Filmen, sag ich mal. Das ist aber eher auf dem Aspekt da eben, was ich ja schon jetzt mehrmals erwähnt habe, eben diese Männerfreundschaften. Das zelebriert er ja in seinen Hongkong-Actionfilmen noch und nöcher. Und ich finde, das macht Windhoggers dann noch irgendwo so ein wenig so zum klassischen John Woo-Film, weil er es da am meisten zelebriert im Vergleich zu Harte Ziele oder Operation Broken Arrow. Handwerklich top. Ich finde ihn sehenswert in seinen Action-Szenen und im ganzen Setting. Ja, also für mich, ich finde ihn sehenswert. Für mich sind es 7 geschummelte Hörtests von 10.
Ui. Okay, Jacko, bei dir?
Ja, sehe ich mal komplett anders. Also handwerklich, natürlich ist der handwerklich nicht schlecht. John Woo ist einfach dafür viel zu gut. Muss man auch so sagen, wie es ist. Ich finde nach wie vor, habe ich ja auch schon gesagt, das ist der falsche Regisseur für diesen Film, weil ich diese John-Woo-Ästhetik in diesem Film gar nicht sehen will. Wenn, dann mach einen kompletten Action-Klopper, der sich alles drumherum ausspart und da sehr konsequent und auch sehr klar drin ist, was er sein will in dem Fall. Hier ist er mir dann zu sehr auf wirklich Kriegsfilm angerichtet und in einem Kriegsfilm will ich das so nicht sehen. Wie gesagt, ich kenne viel, viel schlimmere Kriegsfilme, auch große Kriegsfilme, habe ich ja auch schon erwähnt, American Sniper und Co. oder auch Wir waren Helden, finde ich auch ganz grässlich, weil dir eben noch so eine ganz verschrobene Ideologie irgendwie erzählen. Und das macht Windhoggers nicht, dafür ist der einfach auch zu stumpf und einfach auch zu einfach gedacht. Aber ich hatte mit dem Film wirklich keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den auch immer dann, wenn die Action nicht passiert, das ist ja entscheidend, fand ich den sterbenslangweilig. Und wenn dann die Action da ist, denke ich mir, ja, aber das will ich hier eigentlich gar nicht sehen an der Stelle. Also da gucke ich mir lieber ein Harte Ziele oder noch besser, ich gucke mein Hardboiled an oder was weiß ich was. Da habe ich dann mehr Spaß mit. So, ich ärgere mich nicht wirklich über den Film, weil was sollte dabei rauskommen in der Kombo? Aber für mich sind das so 3 Blutsbrüder.
Ja, also ich ärgere mich schon über viele Sachen, weil ich eben das, was ich dort zu sehen bekomme, nicht in einem Kriegsfilm sehen will und hätte mir einfach gewünscht, wenn dieser Film tatsächlich nur als Actionfilm funktionieren würde, beziehungsweise konzipiert worden wäre und gar nicht diesen ernsten und realistischen Hintergrund hätte. Ich finde ihn als Kriegsfilm wirklich furchtbar. Ich finde ihn als Actionfilm, wenn du eben diese großen Set-Pieces hast und so, eigentlich ganz sehenswert. Also mehr als 4 schreiende Nicolas Cages kann ich nicht geben. Könnte mir aber vorstellen, sollte ich ihn nochmal gucken, dass ich ihn dann irgendwie auch nochmal runter bewerte. Also ich spreche nicht zwangsläufig eine Empfehlung aus, aber wie Carlo sagt, wenn du es als Action-Vehikel siehst, dann kannst du den auf jeden Fall angucken. Also ja.
So als Highlight-Reel zusammengeschnitten kannst du da bestimmt so 10 geile Minuten machen, aber
also ich bin nicht böse drum, den Director's Cut nicht gesehen zu haben, sagen wir mal so. Aber wir haben ja heute noch einen weiteren Kriegsfilm im Gepäck. Juhu. 2003 erschien nämlich Tränen der Sonne. Carlo, kannst du uns einmal zusammenfassen, was in Tränen der Sonne passiert?
Ja, also ein Routineauftrag wird für Aka Waiters, Lieutenant der 8-Mann steigenden Navy Spezialeinheit, zur Gewissensprobe. Aus einem Kriegsgebiet in Afrika sollen sie die Amerikanerin Dr. Kendricks retten, die mitten im Dschungel ein Missionskrankenhaus leitet, während das Land um sie herum vom Bürgerkrieg zerrüttet wird. Alles verläuft nach Plan, bis sich Kendricks weigert, die Menschen zurückzulassen, die in der Mission auf Schutz und Hilfe gehofft hatten. Und Waiters und seine Männer Zeugen werden, wie brutal die Rebellen gegen die Bevölkerung vorgehen. Entgegen den strikten Anweisungen seines Captains entscheidet Vaders schließlich, sein eigenes Leben und das der Truppe zu riskieren, um die Dorfbewohner auf einem gefährlichen Marsch durch den Dschungel zur nahe gelegenen Grenze zu leiten.
Ja, 2003 gedreht von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Antoine Fuqua. Bruce Willis in der Hauptrolle. Budget, jetzt wird's komisch, es gibt zwei unterschiedliche Angaben. Beläuft sich zwischen 75 und 100 Millionen. Und Boxoffice-mäßig hat er gerade mal weltweit 86,5 Millionen eingespielt. Jacko, wann hast du Tränen der Sonne das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich?
Letzte Woche. Ich habe den Film tatsächlich vorher nicht gesehen. Aus dem einfachen Grund, ich kann mich daran erinnern, als die Kritiken rauskamen, wurde der sehr zerrissen. Und ich war vielleicht auch tatsächlich auch ein bisschen Kriegsfilm müde, denn ich habe ja auch Windtalkers gesehen, Black Hawk Down und so weiter und so fort. Ich habe einfach nicht das große Interesse daran gehabt und ich kann mich daran erinnern, meine damalige Freundin, also mit der ich dann glaube ich ein, zwei Jahre später zusammengekommen bin, die kannte den und die hat gemeint, oh, dieser Film war so grässlich, den würde sie nie nochmal gucken. Ich glaube, sie meinte eher bezogen auf die Brutalität, die hier gezeigt wird. Ich weiß gar nicht, ob die filmische Qualität damit gemeint war, aber dann habe ich mir den einfach bis dato geschenkt und jetzt für den Cast zum ersten Mal gesehen.
Okay, Carlo, wie war's bei dir? Warte, Kino.
Ja, ich war im Kino.
Klar.
Natürlich, ja. Natürlich. Warum frage ich überhaupt?
Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich da damals ziemlich enttäuscht wieder rausging, weil ich mir doch was anderes drunter vorgestellt hatte. Bruce Willis war ja natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch eine Hausnummer, ne? Und ich habe mir da tatsächlich was ganz anderes drunter vorgestellt. Also ich kann mich erinnern, so besonders gut fand ich ihn nicht.
Okay. Ja, ich habe bis letzte Woche gedacht, dass ich Tränen der Sonne auch schon gesehen habe. Und mir ist dann beim Gucken aufgefallen, ich glaube, ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Ich glaube, ich kannte einzelne Ausschnitte oder mal irgendwie ein paar Szenen oder vielleicht war es auch nur der Trailer, den ich kannte, aber ich würde mal behaupten, ich habe den Film vorher noch nicht gesehen und war also für mich auch, also wenn ich ihn gesehen habe, kann ich mich ja nichts mehr erinnern, also werte ich das jetzt als Erstsichtung, deswegen sage ich noch nicht, wie ich ihn fand. Wir haben ja hier eigentlich einen komplett anderen Konflikt als noch in Windtalkers. Und das soll eventuell dazu gesagt werden, es ist auch alles wirklich erfunden. Also diesen Konflikt, um den es dort geht, um den Bürgerkrieg gab es, aber das, was in Tränen der Sonne gezeigt wird, ist so nicht passiert. Wie hat euch denn der Settingwechsel beziehungsweise so generell das Ganze drumherum dort gefallen, wenn es um die Story ging? Carlo?
Ja, also wie du ja schon sagst, haben wir diesmal in dem Sinne eigentlich keinen großen historischen Hintergrund. Natürlich der Bürgerkrieg, der ja so schon stattgefunden hat, ist da das Setting im Hintergrund. Aber alles, was da handlungstechnisch abläuft, ist jetzt pures Hollywood-Drehbuch. Ich finde, der Film möchte ganz klar dir da wirklich präsentieren, was das für ein grausames Szenario dort ist. Scheitert aber auch daran, dass es auch wieder relativ substanzlos stellenweise rüberbringt. Was überraschend ist, Tränen der Sonne baut hier gar nicht so auf große Actionsequenzen und Geballer auf, fand ich jetzt. Mhm. Es wird zwar natürlich geschossen und am Ende gibt's dann natürlich den großen Action-Show dann, aber so über die Laufzeit verteilt, wenn man den jetzt mal mit Windtalkers vergleichen würde, geht er doch relativ ruhiger zur Sache und ja, versucht halt über das Menschliche, ich sage ja versucht, da die Verbindung zu diesen Grausamkeiten in dem Bürgerkrieg darzustellen.
Wie geht's dir da, Jaco?
Also was den, sagen wir, Settingwechsel angeht, ich finde ja, diese ganzen Kriege in Afrika sind nochmal ein ganz anderes Thema, auch ein sehr sensibles Thema, wie ich finde, weil man hat ja in Windhorst jetzt den Zweiten Weltkrieg und man hat ja oft entweder den Zweiten Weltkrieg oder den Vietnamkrieg, also jetzt schon lange zurückliegende, eher historische Kriege. Und Afrika ist ja so ein Gefühl, so ein Dauerthema. Also weil da passiert ja gefühlt dauernd irgendeine Art Bürgerkrieg, irgendeine Art Putsch, von dem man hier, ehrlich gesagt, ja relativ wenig mitbekommt, wenn man sich nicht gezielt darum kümmert. Deswegen kann ich im Einzelfall auch nie genau sagen, was ist denn jetzt sehr auf der Realität basiert und was nicht. Und ich finde, da gibt es einige sehr, sehr gute Filme. Da möchte ich Hotel Rwanda zum Beispiel mal nennen, der ist fantastisch. Und es gibt ja nicht so gute Filme, da möchte ich mal Darfur nennen, wo Uwe Boll meint, das ist ein Meisterwerk. Ich finde, das ist ein absolut ekelhafter Film. Und irgendwo dazwischen ist so ein Tränen der Sonne gefühlt, um das mal ganz grob einzuordnen. Weil, wie soll ich das sagen? Ich dachte eigentlich, dass der Film ganz, ganz furchtbar ist, was ich darüber so gehört habe. Als ich mir dann angeschaut, dachte ich, so furchtbar ist der gar nicht. Beziehungsweise er hat schon so ein paar Sachen, die finde ich auch okay, dass er sie so zeigt, wie er sie zeigt. Und verliert mich aber am Ende dann doch deutlich. Aber ich habe ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet, um ganz, was ganz kurz zu fassen.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich hatte auch eigentlich mit einer Katastrophe gerechnet und der Film macht richtig viel falsch. Aber ich glaube einmal, weil es eben eine fiktive Storyline ist und wenn du mit einer gewissen Drastik eben den Bürgerkrieg in Afrika zeigst, das finde ich tatsächlich immer wirklich verstörend, wenn man sich darüber klar wird, dass das da immer noch teilweise passiert und sowas. Das sehe ich äußerst ungerne und bin sogar froh darüber, über die Härte, die der Film da so ein bisschen an den Tag legt.
Das sehe ich ähnlich, weil er darf auch sowas zeigen. Es kommt ja auch immer auf den Kontext an. Und ich finde, gerade also die massivsten Szenen, die hier gezeigt werden, das ist, glaube ich, als dann diese US-Truppe von Bruce Willis dieses Dorf befreit, zwischenzeitlich. Genau. Da werden ja teilweise wirklich schockierende Szenen gezeigt. Aber auch wenn das jetzt keine ganz reale Geschichte ist, ich glaube, genau sowas passiert dort, passiert wahrscheinlich heute immer noch teilweise. Und das darf man dann auch zeigen, um abzuschrecken. Und ich glaube, auch wenn der Film natürlich jetzt keinen besonders hohen Anspruch hat, natürlich auch so ein bisschen über Schauwerte geht, der will damit wirklich abschrecken. Und ich habe vorhin bewusst Darfur genannt, von Uwe Boll, der genau das Gegenteil meiner Meinung nach macht, der zwar behauptet, ja, Uwe Boll hat ja immer gesagt, ich zeig, wie es wirklich ist und kein anderer traut sich das. Aber habt ihr den Film mal gesehen?
Nein, noch nicht.
Lasst es. Weil, ne, da hast du dreiviertel Stunde gar nichts, also einfach nur so Wackelkamera und Edward Furlong sitzt stone vor der Kamera und dann kommt halt auch so eine Szene, wo halt so eine Armee in so ein Dorf einfällt und dann hast du eine dreiviertel Stunde lang nur Vergewaltigung am laufenden Band, Babys, die gefehlt werden, Arme, die abgehackt werden. Ja, das darf man zeigen, aber wenn man es eine dreiviertel Stunde lang am Stück zeigt und die achte Vergewaltigung, wo ich denke, das habe ich schon beim ersten Mal verstanden, was da passiert. Das ist ekelhaft. Das ist, ich ergötze mich dran. Nicht, ich zeig, was wirklich passiert ist, sondern hier, guck mal, und noch was, und noch ein Baby auf dem Pfahl. Und das macht der Film ja nicht. Ja, genau. Und das macht der Film ja nicht. Also, der zeigt eine grausame Szene, aber lässt die dann für sich stehen, und das reicht dann auch. Und das ist okay. Du darfst sowas zeigen, aber ergötzt dich nicht dran. Ich habe bei Tränen der Sonne zumindest nicht das Gefühl gehabt, dass sich daran ergötzt.
Nee, also, Tränen der Sonne ergötzt sich tatsächlich ausschließlich an Monica Bellucci.
Ja, so, den Reiz kann ich tatsächlich irgendwo verstehen, muss jetzt auch sein, aber ist okay.
Wenn ich überlege, also niemand würde mit, da wäre ein Knopf mehr zu, wäre durchaus realistisch gewesen und nach dem fünften Tag im Dschungel noch perfekt geschminkt.
Ja, da gebe ich dir recht, ja, das stimmt.
Ah, das ist mir wirklich als erstes aufgefallen, wie sie da ständig mit ihrem halboffenen Hemd da noch rumrennt und da dachte ich mir, okay, gut.
Ja. Auch da stellt sich vielleicht die Regisseurfrage, ist Antoine Fuqua ein Regisseur für einen anspruchsvollen Kriegsfilm? Ich behaupte mal definitiv nein. Das ist ja auch eher so der Action-Handwerker.
Da auch nicht aber die Gabe hier möchte ich mal folgende Frage stellen. Erstmal an dich, Carlo. Bei Windtalkers ist ja ganz klar Kriegsfilm. Allerdings eher mit Action oder mit vielen Action-Set-Pieces. Aber er ist ja doch irgendwo klar als Kriegsfilm zu definieren. Mhm. Würdest du Tränen der Sonne als reinrassigen Kriegsfilm bezeichnen?
Das da die, ja, noch einen aktuellen Kriegszustand bearbeitet. Vor allem 2003 war es ja dann noch aktueller und näher dran. Ja, es ist jetzt kein, es ist der Bürgerkrieg dort. Das ist so ein Film, der da wieder so zwischendrin hängt. Es ist jetzt nicht der klassische Historienkriegsfilm. Das ist jetzt dann doch eher ein Kriegsfilm, der das Setting nutzt. Wobei, also es ist wirklich schwer, da den, ich würde sagen, nein, also der ist kein reinrassiger Kriegsfilm aus der Genre.
Sehe ich nämlich ganz genauso. Ja. Das ist so ein bisschen wie Man on a Mission, ne? Ja. Oder so diese Söldnerfilme oder sowas.
Geht mehr in diese Schiene und ich würde ihn jetzt aber auch nicht als Actionfilm bezeichnen wollen.
Darüber müssen wir auch gleich noch sprechen, das nicht, aber ich glaube eher tatsächlich vielleicht so ein bisschen in die Richtung Survival-Film, aber für mich ist er kein reinrassiger Kriegsfilm im eigentlichen Sinne. Wie ist es bei dir, Jacko?
Ja, den Ansatz verstehe ich. Also Kriegsfilm, er hat ein Kriegsfilm-Setting natürlich, aber es hat eher...
Ja gut, das hat Blood Diamond aber auch und Blood Diamond ist auch kein Kriegsfilm.
Das stimmt, da hast du recht. Ja, eher dann in die Richtung Survival-Film von mir aus. Ja, kann ich so zustimmen. Was soll ich das sagen? Also was ich an dem Film irgendwie, was dem Film sehr oft vorgeworfen wird, ist ja dieses auch sehr bejahende für die US-Armee, die kommen da wieder als Rettungstruppe quasi ran und holen alle raus. Ich finde, das ist gar nicht so schlimm in diesem Film, denn es wird ja eher so das Negative zuerst gezeigt. Da kommt eben diese Truppe um Bruce Willis, um eben diese Ärzte da rauszuholen und haben mal ganz klar den Auftrag, die holen nur die Ärzte oder beziehungsweise die Amerikaner da raus und diese ganzen Leute, die da eigentlich Schutz brauchen, die Einheimischen, die spielen keine Rolle. Und Bruce Willis überredet ja dann quasi die Ärzte nur mitzukommen, indem er dann doch quasi sagt, wir retten auch die Bewohner der Mission und führt die quasi durch den Dschungel in dem Wissen, ich werde die in letzter Konsequenz zurücklassen, weil das ist nicht mein Auftrag. Entscheidet sich aber dann kurzfristig dann dazu, okay, wir holen die da alle raus. Und das, finde ich, ist wiederum eine nachvollziehbare Geste, die auch so eine gewisse Menschlichkeit hat. Das hat nichts mit einer Ideologie zu tun, sondern einfach nur, der Mann hat jetzt spontan entschieden, wir machen das anders. Und das finde ich an dem Film eigentlich okay.
Ja, ich finde es hier sogar ganz schön. Für mich ist es zwar nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, alle drei die Kinofassung gesehen und nicht den Director's Cut, oder?
Ja,
bei Kinofassung.
Also für mich ist es nicht nachvollziehbar, aber zumindest gibt es hier ja zumindest eine Wandlung des auch da wieder toxisch-männlichen. Ich möchte auch hier wieder einen Satz zitieren, der mir nicht aus dem Kopf ging. Es geht nicht darum, ein Leben zu retten, es geht darum, den Job zu erledigen. Fand ich ganz furchtbar, als ich ihn gehört habe und wollte da schon ausmachen, aber wir machen ja einen Podcast. Und zum Schluss oder zum Glück ändert sich ja der Charakter von Bruce Willis und hilft ja dann doch noch und will das Richtige tun und sowas. Hier gibt es im Vergleich zu Windtalkers zumindest in irgendeiner Art und Weise so eine Änderung des Charakters und das finde ich eigentlich ganz okay.
Aber fandest du es nicht nachvollziehbar? Ich fand es in dem Moment nachvollziehbar. Weil letzten Endes entscheidet er sich ja erst, gut, wir erzählen der Ärztin jetzt, was sie hören will und schleppen die da einfach mit. Und wenn der Hubschrauber kommt, ist mir scheißegal, bleiben die da stehen. Und er entscheidet sich dann doch kurzzeitig um. Und das finde ich in dem Moment nachvollziehbar.
Jein, ich glaube einfach nicht, dass sich diese Truppe zum einen einfach so dafür entscheidet, nochmal 80 Leute mehr mitzunehmen. Und das ist für mich ein ganz großes Manko an dem Film. Die Truppe wird ja überhaupt nicht definiert. Oder in irgendeiner Art und Weise charakterisiert. Die machen ja nur das, was Bruce Willis sagt, weil es wird schon richtig sein, was er sagt. Und erstmal nimmst du nicht 80 Leute mit und bist dann von den Helikoptern und sagst dann, fickt euch. Und alle in der Truppe sagen dann auch, ja, nee, ist mir eigentlich vollkommen egal. Und später hinterfragt ja nicht mal einer aus seinem Team, warum er sich jetzt umentschieden hat. Das wird ja, glaube ich, einmal in einem kurzen Dialog mit Cole Hauser, glaube ich, erwähnt. Mhm. Aber alle anderen sagen ja nur, ja, wenn Bruce das sagt, dann machen wir das jetzt. Und ich glaube, mir fehlt es da einfach so ein bisschen an Tiefe der Figuren und auch an Nachvollziehbarkeit, was da passiert. Ich weiß nicht, ob der Director's Cut da besser ist, aber das fand ich schon, also gerade in der ersten Dreiviertelstunde fand ich das schon äußerst fragwürdig, was da so alles passiert. Nicht von dem, was gezeigt wird, sondern einfach nur die Erklärung, warum es so passiert und warum es so gemacht wurde, wie im Film dargestellt.
Ja, über Tiefe der Figuren brauchen wir hier nicht reden. Natürlich gut. Ne? Also, aber für das, was er ist, fand ich das zumindest okay. Das kann ich so akzeptieren, dass er dann spontan sagt, okay, nee, dann versuchen wir jetzt alle zu retten von mir aus.
So, ja, aber das ist, wir hatten ja auch gerade über so Filme wie Soldat James Ryan gesprochen und ich glaube, an der Stelle muss keine Diskussion darüber gemacht werden, ob wie gut oder wie schlecht er ist als Kriegsfilm gesehen. Aber zumindest da wird ja mal thematisiert, dass auch der ganze Trupp sagt, ja, eigentlich finden wir das scheiße, was wir hier machen. Und wir wollen das eigentlich gar nicht, weil wir dadurch einfach alle draufgehen. Und bei Tränen der Sonne ist es einfach so, ja, auch da, America, fuck yeah. Ja, wenn mir das einer befiehlt, dann mache ich das schon. Das finde ich schade, weil ich glaube, hier wären durchaus mehr Möglichkeiten gewesen.
Kann gut möglich sein. Ich will da auch gar nicht über Gebühr verteidigen. So gut finde ich den Film nun wirklich nicht. Aber das war zumindest was, damit konnte ich in dem Kontext irgendwo leben. Aber egal. Alles okay.
Wie ging es dir denn da, Carlo?
Ja, sehe ich auch so. Also Bruce Willis ist da die Galionsfigur und Monica Bellucci ist noch wichtig und alle anderen Figuren ringsherum sind nur Beiwerk und das ist aber auch wieder so ein amerikanisches Ding. Da wird dann präsentiert, ja, wenn es drauf ankommt, sind wir doch für alle da, für die ganze Welt. Wir hinterfragen nichts, wir helfen. Und das ist sowas, was für mich jetzt dann ab dem Zeitpunkt, wo nicht die Helikopter bestiegen werden, dann mir der Film da zeigen will. Und dann halt eben auf der Odyssee quer durch den Dschungel sämtliche Gefahren überstanden, dann nebenbei auch noch wegen den Schrecken des Bürgerkrieges zu präsentieren, was er ja auch stellenweise schon ganz gut macht, dass man wirklich mal so eine Vorstellung davon hat und wie es wahrscheinlich dazu ging und auch noch zugeht. Aber sonst natürlich ist er da sehr, sehr flach gehalten, was seine Figurenzeichnung angeht.
Der Film. Aber nochmal, ich möchte halt gerade diese Stelle, die ich schon erwähnt hatte, ungefähr in der Mitte des Films, wo dann eben diese Gräueltaten tatsächlich gezeigt werden, die möchte ich in gewisser Weise loben. Fühlt sich auch ein bisschen falsch an, das jetzt so zu sagen, aber ich finde, das wird nicht ausgeschlachtet. Und da kenne ich halt ganz, ganz andere Filme. Und das macht der Film gut. Zeigt die Brutalität, zeigt, wie grausam es ist, aber halt nicht endlos drauf. Und lass es auch mal wirken und lass das stehen.
Und nee, Tränen der Sonne hat ja auch den Anstand, teilweise dann auch nur die schockierten Gesichter der Schauspieler zu zeigen und gar nicht so sehr drauf zu halten. Du siehst zwar, wie die Leute erschossen werden und du siehst natürlich auch diese eine Vergewaltigung. Aber ich finde auch, es gibt ja auch diese eine Szene, wo sie den einen noch ja, ist das die letzte Ölung oder so ein Gebet nochmal abnehmen, der da irgendwie gefoltert worden ist. Und du siehst ja nicht mal so ganz, also zumindest habe ich nicht so ganz genau gesehen, was die jetzt überhaupt mit dem gemacht haben. So, er liegt da, er hat stark geblutet und das war auch alles ganz schrecklich. Mhm. Aber es war ja jetzt auch nicht, ey, ich ergötze mich jetzt daran zu sehen, wie ich einen Menschen da in zwei Teile schneide oder sowas.
Ja, also da glaube ich zumindest, da war der Ansatz ganz löblich, mehr oder weniger. Alles andere ist natürlich ziemlich stumpf. Das ist so, wie es ist. Und auch Richtung Ende hin, da dominiert dann doch wieder die Action. Und da holt er dann doch wieder diese Schauwerte rein, die ich für den Kriegsfilm nicht immer für wirklich angemessen halte. Da verfällt er auch so ein bisschen diesem Reiz einfach, jetzt nochmal einen rauszuhauen und dann doch das Publikum vielleicht noch so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen, eben durch harte Feuergefechte, auch durch, ja, sag ich mal, tragische Tone dann. Da wird eben wieder diese ganze Klaviatur des US-Kriegsfilms so ein bisschen runtergespielt.
Ja, bin ich bei dir, aber ich fand das Finale sogar erstaunlich gut. Gerade eben jetzt im Vergleich zu Windtalkers. Weil wenn hier die Leute gestorben sind, habe ich es meistens nicht kommen sehen. Mhm. Und was ich eigentlich noch viel spannender fand, war, dass eben, da gibt's diese eine Szene, ist es Johnny Messner? Ich habe keine Ahnung, ich finde den Typen ja nur scheiße. Aber der will irgendeine Frau retten. und wird dann dabei angeschossen und hat sie immer noch in den Arm und rennt weiter. Und ich dachte, ja gut, ist vollkommen klar, dass er jetzt stirbt. Er hat jetzt die Frau gerettet und alles ist gut. Und dann wird aber er und die Frau gleichzeitig weggebombt. Und da habe ich dann gesagt, oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und wie viele auch einfach so ein bisschen schon fast im Off erschossen werden. So, man sieht, wie die zurücklaufen und dann ist irgendeiner, der fester Bestandteil dieses Kommandos ist, kriegt einen Schuss, bumm, weg. Oh ja, schade, wir haben keine Zeit zu trauen, weil wir uns in einem Gefecht befinden. Und das fand ich gar nicht so verkehrt. Ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwo amerikanisiert ist, aber gerade bei einem Finale, muss ich sagen, gibt es jetzt wenig, worüber ich mich persönlich beschweren kann. Carlo, wie ist es da bei dir?
Ja, ich habe ja zu Anfang schon erzählt, dass ich damals im Kino irgendwie nicht so begeistert war. Da würde ich eher behaupten, da lag es damals daran, dass ich mir wahrscheinlich da eher wieder so ein Baller-Action-Kriegsfilm erwartet hatte. Und was auch der Trailer damals eher so rübergebracht hat. Jetzt habe ich den ja nach langer, langer Zeit mal wieder gesehen und sehe den ja jetzt eben mit der gewissen Reife über die Jahre und fand ihn ja auch deswegen jetzt besser als damals, weil er mich dann doch wieder überrascht hat, weil ich ja kaum noch Erinnerungen an den Film hatte, wie er denn tatsächlich ist. Also ich würde den jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch nicht nochmal gucken oder so, aber er ist dann doch überraschenderweise ganz okay für das, was er mir da erzählen will. Und ich sage immer wieder, das ist dieser Effekt, den man momentan durch das Kino hat, was man jetzt so an Filme die letzten Jahre schauen musste, solche alten Filme, jetzt in Anführungszeichen alt, die du früher nicht so toll fandest, gewinnen tatsächlich jetzt bei einer Neusichtung nochmal, weil die fühlen sich wirklich stellenweise besser an und du vermisst auch wirklich dieses Art Kino, also diese Vielfalt, die dann 2003 tatsächlich auch noch irgendwie vorherrschte, der kam mir einfach besser rüber, als ich in Erinnerung hatte. Und im Vergleich mit jetzt würde ich sagen, ja, Tränen der Sonne, der ist handwerklich auch gut gemacht. Der hat ein Handwerk.
Definitiv.
Ja, das vermisse ich im jetzigen Kino. Der wäre jetzt wahrscheinlich übersät von Spezialeffekten, aber da ist einiges doch dann tatsächlich noch wirklich Handarbeit, gut inszeniert, solide und versucht immerhin so eine gewisse Botschaft rüberzubringen, was die Grausamkeiten in diesem Bürgerkrieg betrifft. Schafft es natürlich nicht auf einer anspruchsvollen Ebene, aber er hat sich bemüht, sag ich mal, und das hat er dann ganz gut gemacht.
Er war stets bemüht, genau. Ja. Also das ist die Errungenschaft des modernen Kinos, dass die damaligen Flops heute besser wirken.
Ja.
Das ist auch toll, was für Zeiten wir leben.
Ja, von der Hauptdick her bin ich ja bei dir, Carlo. Aber, und da waren wir uns ja alle drei bei Windtalkers nicht so ganz einig, bei Windtalkers muss ich ja noch sagen, der hat den Film gerettet, dass der so ein, zwei richtig geile Action-Set-Pieces drin hatte. Und hier muss ich sagen, ja, auch das, was du da in dem Lager siehst, wo dann die Rebellen dann da an die Bevölkerung rennen, das ist schrecklich. Aber die Action-Szene, die daraus resultiert, ist nicht besonders gut. Und du hast im Endeffekt nur dieses eine große Action-Set-Piece am Ende des Films. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig für den Film, weil da hätte ich doch so das ein oder andere, gerade bei einer Laufzeit von 2 Stunden, vielleicht doch noch mit reingebracht. Also, der Film würde bei mir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen besser abschneiden, wenn es zumindest noch eine Actionsequenz mehr drin gehabt hätte oder so. Also so spannend fand ich ihn dann jetzt auch nicht.
Ja.
Also, da hat er mich nicht für 2 Stunden unterhalten. Ja. Das kann ich nicht sagen.
Das ist ja auch das, was ich anfänglich ja auch gesagt habe. Der ist ja tatsächlich gar nicht so auf die Action getrimmt. Was über 2 Stunden Laufzeit ja dann wirklich ein bisschen zum Leerlauf führt. Also wenn du da 15, 20 Minuten raus hättest, wäre es wahrscheinlich besser
Ja, genau.
Geklappt.
Also, wenn du jetzt Charaktere hättest, die interessant sein, ne, wenn du jetzt irgendwie noch einen Clinch mit dieser Truppe gehabt hättest, beispielsweise oder so, dann hätte ich ja gesagt, ja, okay, aber die sind ja alle Kanonenfutter. Also muss ich mich auf Monica Bellucci und auf Bruce Willis dann, da muss ich drauf zurückgreifen. Und die Figuren finde ich auch nicht besonders spannend. Zumal ich hatte mir so ein Vermerk gemacht, Bruce Willis schauspielert wirklich nicht so gut in dem Film. Und ich hatte da mal ein bisschen quergelesen und er hatte wohl auch arge Probleme mit Antoine Fuqua während der Dreharbeiten. Es ist aber nicht so ganz bekannt, warum. Und ich finde einfach, der hat so ein bisschen auf so das, was er in seinen späteren Actionfilmen gemacht hat, hat er da irgendwie auch gemacht. Ich fand das alles so, ja, die hätten alle ein bisschen mehr Fleisch an den Rippen haben müssen. Da hätten ein bisschen mehr sein müssen. Dann hätte ich da gar nichts drum beigehabt. Also der Film muss nicht zwangsläufig mehr Action haben, aber da muss er mir drumherum mehr bieten. Ja. Das hat er leider nicht gemacht.
Und ich fairerweise sagen muss, das Drehbuch bietet auch für Bruce Willis nicht viel an. Nee, außer stoisch durch die Gegend gucken und seinen Text aussagen. Mehr muss er da nicht machen. Da ist kein Potenzial bei. Ich würde sogar für mich sagen, ich hätte die letzte Action-Szene gar nicht gebraucht. Also im Gegensatz zu euch, ihr wollt ein bisschen mehr Action in dem Film. Ich hätte es fast besser gefunden. Fahr die Action komplett runter. Aber dann mach natürlich insgesamt einen interessanteren Plot und einen, der auch noch mehr Substanz hat. Weil sonst wäre es halt auch nicht gut. Aber diese Action-Szene wirkt für mich ein bisschen wie so ein Fremdkörper, weil der Film vorher was anderes eigentlich erzählt. Aber auch das hätte dann natürlich aufgewertet werden müssen.
Ja, wobei, er läuft ja schon darauf hinaus, ne? Also man muss ja schon sagen, auch diese Rebellen, die denen da die ganze Zeit nachgehen, also ich finde nicht, dass es wie ein Fremdkörper wirkt, weil der ganze Film eigentlich darauf aus ist, zu sagen, ja, okay, irgendwann muss es zu dieser Konfrontation von diesen 100 Rebellen kommen und eben diesen 6 Söldnern. Also
das ist richtig. Also ein bisschen Action. Natürlich darf er mal geschossen werden. Wir sind im Kriegsfilm. Aber mir hat das Verhältnis nicht so ganz gepasst. Das mag auch wirklich persönliches Gusto sein. So. Ja. Ich hätte es, glaube ich, wirklich besser gefunden. Man hätte die letzte Action-Szene ein bisschen reduziert. Aber hätte dann natürlich vorher, wie du schon sagst, interessantere Figuren mit reinbringen müssen, den anderen Figuren mehr Profil geben müssen und eben auch noch versuchen sollen, mehr als einfach nur ein relativ stumpfer Genrefilm zu sein. Aber damit wär das Skript wahrscheinlich auch total überfordert gewesen, weil dafür ist das tatsächlich hier nicht gut genug. Das muss man bei allem so Halblob, was ich hier so raushaue, eigentlich relativiere ich hier immer nur, dass ich den Film total scheiße finde, der ist trotzdem nicht gut. Da müssen wir wirklich, können wir die Kirche auch einfach mal am Dorf lassen. Der hat zwar eine interessante Thematik grundsätzlich und der hätte das Potenzial, aber eigentlich ist es auch mehr so viel gewollt und nicht wirklich gekonnt. Das ist ein Film, den brauche ich tatsächlich auch nie wieder in meinem Leben gucken. Ich habe mich nicht so drüber geärgert, wie ich gedacht hätte. Also ich habe mich gar nicht geärgert. Aber das ist tatsächlich viel verschenkt letzten Endes.
Ja, das klingt eigentlich schon wie ein gutes Fazit, oder?
Sorry, ja, es ist tatsächlich auch. Ne?
Du, ich habe aber auch nichts mehr. Also meine abschließenden Worte wären auch, dass der Film eigentlich gar nicht so viel falsch macht, außer die Dinge, die ich an dem Genre nicht mag. Und dann hätte ich mir eben mehr Charakterdrama gewünscht, oder aber ich gehe in eine andere Richtung und sage, gut, ich mache einen Actionfilm da draus, dann muss ich aber mehr Action drin haben. Und das macht er nicht. Und der ist so da irgendwo in der Mitte und der ist da so.
Ja, weder Fisch noch Fleisch, so ein bisschen.
Ja, und der ist so da und für jeden Fan von Bruce Willis oder wer eben auf diese Art von Film steht, ey, ganz ehrlich, ich verurteile niemanden. Also ich werde Carlo jetzt nicht verurteilen, wenn er eine bessere Wertung abgibt. Gar nicht. Für mich weiß er nicht, was er sein möchte, ist so davon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger oder umgekehrt und ja, dann wäre da vielleicht was Besseres rausgekommen. Ich ärgere mich nicht über die Sichtung, aber ich kann jetzt auch nur 4 von 10 storisch reinbelegende Bruce Willis abgeben dafür. Also mehr ist es leider dann doch nicht. Carlo, jetzt rette den Film.
Ich rette ihn jetzt. Also ich hätte es auch besser gefunden, wenn er doch mehr vielleicht Drama gewesen wäre oder dann sich doch entschieden hätte, vielleicht noch ein wenig mehr Action einzubauen. Wie aber schon erwähnt, kam der für mich jetzt wesentlich besser rüber als damals. Und wenn ich jetzt solche Filme, die aktuell im Kino laufen, wie Argyle oder was zum Beispiel, herziehe.
Der Kriegsfilm Argyle.
Ja, und ich jetzt mein Befinden beim Gucken von Tränen der Sonne und von Argyle zum Beispiel vergleiche, habe ich doch tatsächlich, war ich mehr in diesem Film Tränen der Sonne integriert als jetzt in Argyle. Also irgendwie wären die Flops von damals tatsächlich besser und ich gebe ihnen jetzt 6 Bruce Willis mit Dreck im Gesicht.
Okay. Ja, das war jetzt mal Äpfel mit Birnen vergleichen, würde ich mal sagen. Aber
ja. Okay. Nein, ich verstehe die Aussage von Carlo schon. Also ich glaube auch, dass eben was früher wirklich gescholten worden ist, und wir haben es ja hier schon häufiger im Trashcast gehabt, wir hatten ja mittlerweile sehr unglaublich viele Flops dabei, wo wir auch alles machen, so, ja, aber so scheiße sind die gar nicht.
Ja, Leute, gesteht es euch ein, früher war alles besser und wir werden alt. So ist das halt. Wir sind so langsam die grummelnden alten Männer, die vom Krieg erzählen.
Nein,
das ist jetzt mal,
nein,
so, no, ist einfach so. Nein, ich weiß, was ihr meint.
Ja, ich sehe also das ganz genau so. Ich meine das jetzt einfach das so. Aus der filmischen Sicht auch.
Hast du vollkommen recht, ich habe Argyle nicht gesehen. Ich habe den Trailer gesehen und das hat mir gereicht.
Ja,
das hat mir komplett gereicht, wo ich das gesehen habe.
Ich schalte ab, wenn ich Argyle sehe. Bei Tränen der Sonne. Der mag seine Schwächen haben. Trotzdem gucke ich den Film bis zum Schluss und habe den geguckt. Ja, das ist der Vergleich.
Also, was ich dem Film absolut zugestehe, ist, der ist handwerklich gut. Kannst du nichts sagen.
Ja,
und das vermisse ich halt auch wirklich. Da kann jemand noch eine Action-Szene machen oder einen kompletten Kriegsfilm-Actioner machen, ohne dass da riesig viel CGI drin ist und der weiß einfach, wie sowas funktioniert. Und das sehe ich heute auch oft nicht. Ne?
So, und jetzt passt auf, jetzt kommt die Überleitung schlechthin. Apropos CGI. In der nächsten Folge.
Hey, hallo, darf ich meine Wertung noch abgeben, du Vogel?
So, ja, darfst du, natürlich. Ja. Mach meine Überleitung kaputt.
Verdammt.
Pass auf, ich dreh das so geschickt, dass du deine Überleitung dort Sinn machen kannst. Also, pass auf. Ich habe mein Fazit ja fast schon gegeben, ne? Pass auf, ich gebe jetzt einfach 4 weinende Sonnen und weil weinende Sonnen viel CGI benötigen und jetzt kommst du mit deiner eleganten Überleitung. Das war scheiße.
Weißt du, meine elegante Überleitung ist im Arsch.
Das tut mir leid.
Nein, Spaß beiseite. Wir haben uns natürlich auch schon für nächstes Mal ein großes Thema überlegt und es wird wirklich groß. Also, wenn wir von groß sprechen, dann wird es richtig groß. Wir reden nämlich über 2 Filme von manchen geliebten, von vielen gehassten Regisseur Roland Emmerich. Welche beiden wir uns da rauspicken, wollen wir an der Stelle noch nicht verraten. Aber wer seine Vita kennt, weiß, da ist viel Material, was wir hier besprechen könnten.
Das wird viel Charakterdrama auf jeden Fall und eher so Slowburner.
Also ich kann so viel verraten. Ich
kann so viel erwähnen. Bei einem Kinofilm war ich geneigt, aus dem Kino rauszugehen. Und ich aber nur nicht rausgegangen bin, weil ich dem Geld, was ich dafür bezahlt habe, dann traurig gewesen wäre und ich sage, nein, ich habe dafür Geld bezahlt, ich lasse mich jetzt bis zum Ende nicht unterhalten.
Oh, da bist du ja so typisch deutsch, ne? Ich habe dafür bezahlt, da bleibe ich jetzt sitzen, auch weil ich das scheiße finde.
Dieser Gedanke kam mir nur einmal, also ein, zweimal erst in meiner gesamten Kinokarriere, aber das war wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, und ich kann so viel verraten, 10.000 BC ist es nicht. Weil den hatten wir nämlich schon im Trashcast.
Ach, den hatten wir schon. Ich wollte gerade sagen, den hätten wir auch super nehmen können. Aber wenn der schon drin war, ja gut, der wird's nicht.
Jungs, es war mir wieder eine Freude, mit euch darüber zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, obwohl das Genre gar nicht meins ist.
Ja, Krieg ist Fun, das wissen wir ja.
Ne? Natürlich, natürlich. Und wir haben ja einen Job zu erledigen, ne? Da geht man eben über Leichen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Ihr findet Movie Break überall da, wo es Likes gibt. Lasst gerne eins da. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Und kann mich an der Stelle wirklich nur bei den Zuhörern bedanken. Und natürlich bei euch beiden. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich weiß noch nicht, ob ich Bock auf die Filme habe. Aber ich glaube, das Gespräch wird ziemlich geil werden. Deswegen bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und dann darf Jacko sich verabschieden und die letzten Worte gebühren dem guten Carlo. Bis zum nächsten Mal, ciao.
Ja, ich kann jetzt schon sagen, auf mindestens einen Film, beim nächsten Mal habe ich so gar keinen Bock, aber alles für den Cast. Bei dem anderen gucken wir mal. Ja, es war sehr amüsant, hätte ich gar nicht gedacht bei dem Thema, ehrlich gesagt. Und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass wir so viel darüber reden könnten. Ich habe mir sehr wenig notiert und dachte, hui, das könnte knapp werden, dass wir über eine Stunde kommen. Aber auf euch ist ja Verlass, das läuft hier einfach wie eine gut geölte Maschine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, auch ich bedanke mich wieder bei euch. Hat wieder Riesenspaß gemacht. Da draußen danke fürs Zuhören. Ich freue mich auch auf die nächsten zwei Filme. Es wird interessant, wieder zu diesen Streifen zurückzukehren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adios.